Hi, ich bin Jonna Regenbrecht und ich lade euch herzlich ein zu Querschnittgequatsche. Ein Podcast, in dem ich versuche, der Vielfalt des Reitsports auf den Grund zu gehen. Ich selber bin Paradressurreiterin und muss immer wieder feststellen, wie unterschiedlich die Wege sein können, um ans Ziel zu kommen. Mit Menschen sprechen, Themen ins Licht rücken, über die der eine oder die andere noch gar nicht nachgedacht hat. Ich möchte euch anregen, über den Tellerrand hinauszuschauen und der Vielfalt ein Ohr zu geben. Ich freue mich ganz doll auf eine neue Podcast-Aufnahme, wieder von einem Turnier, diesmal aus Balve. Und ich freue mich riesig, denn ich habe eine Frau neben mir sitzen, die ich auf meinem letzten internationalen Turnier kennenlernen durfte. Nicht nur privat, sondern auch mit ihr zusammen auf der Bühne sitzen durfte. Und sie hat mich geflasht und beeindruckt, wie mutig und wie geradeaus sie Themen angesprochen hat. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass hier in einem sehr, sehr schönen LKW, in dem wir gerade sitzen dürfen und die Podcast-Aufnahme machen dürfen, Julia Becker neben mir sitzt. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
Herzlichen Dank, liebe Jonna. Und ich bin jetzt gerade, sieht man es natürlich nicht, aber ich bin jetzt echt ein bisschen rot geworden, weil das ist sehr lieb, wie du mich hier mit offenen Armen empfängst. Und ja, wir haben großes Glück. Draußen ist gerade das Gewitter vorbei. Wir sitzen wunderbar komfortabel in einem wahnsinnig schönen LKW. Die Firma kann man nennen, Chrisma. Wir werden nicht gesponsert, wir bekommen keine Mark dafür, sondern er hat einfach seine Tür aufgemacht und gesagt, hier könnt ihr gerne sprechen und da sitzen wir. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ich freue mich und genau, wie du gerade schon gesagt hast, wir hatten erst überlegt, vielleicht im Stall oder in irgendeiner ruhigen Ecke, aber hier auf dem Turnier zieht das ein oder andere Gewitter vorbei und jetzt durften wir uns hier ganz schön auf ganz bequeme Polster setzen und ich freue mich ganz doll und würde gerne einsteigen mit meiner ersten Frage. Du bist mit dem Reitsport verbunden. Würdest du mir einmal erzählen, wie genau?
Ja. Also ich bin natürlich alles andere als das, was du bist. Also wirklich bewundernswert erfolgreich in einer Liga unterwegs, in der ich mich persönlich immer gesehen habe. Aber das Leben und vor allen Dingen das Talent, was das Leben mir gegeben hat, die haben das ein bisschen verhindert, würde ich sagen. Also ich bin in einer Familie in Essen groß geworden. Meine beiden Eltern waren begeisterte Hobbyreiter. Mein Vater Springen, meine Mutter Dressur. Und im Reitverein Essen Stadtwaldplatz hatten sie ihre Pferde. Und meine schönsten Kindheitserinnerungen waren eigentlich, dass wir Kinder, ich habe noch einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester, wir da immer in diesem Reitverein mit dabei waren und uns um die Pferde ein bisschen mitgekümmert haben und irgendwann dann auch da in die Voltigierstunde gingen. Und irgendwann war klar, ich möchte so gerne auch selber reiten. Es hat ein paar Jahre gedauert. Dann gab es ein Pony, Dunja, die bei uns immer nur die dicke Kartoffel hieß. Es war ein New Forest Pony, der hatte einen sehr dicken Bauch und eine Stehmähne. Ja, auf der haben meine Geschwister und ich reiten gelernt. Und dann begann eigentlich die schönste Zeit, nämlich das Reitenlernen, die ersten Ponyturniere, die Freundschaften auf dem Ponyhof, also alles, was so zu so einer Kindheit mit Pferden und Ponys dazu gehört. Mein Vater hatte dann einen kleinen Hof gepachtet in Essen-Harzop. Also Essen ist halt wirklich tiefstes Ruhrgebiet, aber es gibt auch grüne Ecken. Und da kann man Pferde halten. Und ja, so hatten wir da unser kleines Paradies. Und wenn man selber etwas begeistert macht und verfolgt, schaut man natürlich auch auf den Profisport. Und ich weiß noch im Fernsehen die Übertragungen eben auch genau von diesen deutschen Meisterschaften in Balve. Das gab es ja schon vor 30 Jahren im WDR und der CRU Aachen, wo ihr dieses Jahr die Weltreiterspiele habt. All das habe ich natürlich verfolgt und dann habe ich früh festgestellt, dass ich auch Springreiter wahnsinnig gut finde. Also es hat wahrscheinlich so ein bisschen was mit diesem, früher war ich verliebt in Pierre Bries und das hat sich dann ein bisschen gewandelt. Irgendwann war ich tatsächlich großer Fan von Otto Becker. Und ich habe Autogramme geholt, mir, wann immer er sie denn gab, das war auch nicht immer der Fall. Und er hatte einfach so eine tolle Art, auf dem Pferd da über diese schwersten Parcours zu reiten. Also den fand ich schon richtig gut. Und irgendwann haben wir uns kennengelernt, das ist über 30 Jahre her, to make the story short. Jetzt haben wir drei erwachsene Kinder, sind fast 30 Jahre auch schon verheiratet, haben einen Betrieb in Albersloh, wo wir unsere eigenen Pferde halten. Otto hat halt seine Karriere gemacht, war mehrfacher Olympiasieger, jetzt Bundestrainer, der Springreiter. Und irgendwie sind Pferde seitdem ein so wichtiger Bestandteil unseres Lebens, Ein besonderer aber eben erst seitdem wir Kinder haben. Also als die älteste Tochter Mia, die jetzt 25 Jahre alt wird, das erste Pony hatte, Flecki, und ich sie so in der Halle rumgeführt habe und ich irgendwie mich immer gewundert habe, jedes Mal, wenn ich mal kurz aus der Halle ging, weil das konnte sie Schritt und so mit dem kleinen Chatty, das ging gut, aber immer wenn ich rausging, fing sie so an zu kreischen, bis ich mich dann irgendwann mal heimlich hinter der Tür versteckt habe und gesehen habe, dass dieser Flecki, immer wenn ich die Halle verlassen habe, hat er sich blitzschnell umgedreht und ihr in den Fuß gebissen. Alternative war, sich ganz feste gegen die Bande zu lehnen, um ihr Bein einzuklemmen. Und da dachte ich schon, ist schon schön, wenn die Kinder reiten, aber du brauchst halt auch einen Pony, der das irgendwie auch schön findet. Und meine Überzeugung ist ja, dass Ponys nicht, also gerade Chattys nicht so wahnsinnig gut auf Kinder zu sprechen sind, aber das ist eine andere Geschichte. Also Pferde sind mein Leben, Pferde waren immer mein Leben, Pferde haben mir über viele, auch schwierige Phasen in meinem Leben hinweggeholfen. Ich selbst sah mich eben auch auf dem Weg in eine internationale Karriere. Dann habe ich Otto kennengelernt und bin für ihn nach Mühlen in den Stall von Paul Schockemüller gezogen und habe festgestellt, dass es ungefähr, ich brachte mein Freizeitpferd Trialto mit dem ich schon etliche Stilspringen in A- und L-Kategorie gewonnen hatte. Und der erste Tag in Mühlen mit Trialto, der endete dann in der Feststellung, da ist einfach nicht ein einziges Hindernis, über das ich vielleicht auch höhenmäßig komme. Und dann habe ich das so eingestellt mit der Reiterei. Und ja, jetzt bin ich mehr so am Boden aktiv. Ich muss gerade selber sehr lachen, weil diese, also auch diese Selbstüberschätzung, mit der man dann so unterwegs ist. Aber das hat halt auch damit etwas zu tun, dass man erstmal ein bisschen wieder, und das ist das Schöne an unserem Sport, erst wenn du siehst, wie hoch die Hürden sind und feststellst, dass du da wirklich nicht rüberkommst.
Das mit den Hürden, da kann ich auch ein Lied von singen.
Dann realisiert man, okay, dann muss ich einen anderen Weg finden, um trotzdem mein Leben, mein Lebenstraum, ein Leben mit den Pferden zu verwirklichen, möglich zu machen. Und ich glaube, das verbindet uns beide. Pferde sind ein schicksalshafter Teil, aber Gott sei eben auch ein Gott sei Dank Teil. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Und das finde ich nämlich so schön, dass Pferde eben so doll verbinden können. Also verbinden von, wie bei euch, bis zu einer Beziehung, bis zu einer ganzen Familie und dann auf der anderen Seite aber auch verbinden bei Kindern. Ganz groß finde ich das Thema einfach, wenn Kinder mit Pferden aufwachsen, die lernen so viel, die haben so ein, die lernen so ein Gespür, so ein Miteinander, ein Aufeinander Acht geben. Ohne dass es Worte bedarf. Ja, und in meinem Fall eben auch ein Miteinander mit einem Handicap. Das finde ich selber auch immer wieder überraschend, wenn ich irgendwo hinfahre und Pferde ausprobiere. Und ich das auch öfter erlebe, dass die Menschen, die zu den Pferden gehören, wo ich vielleicht dann mal ausprobiere, erstmal immer sehr vorsichtig sind und sich dann nicht so dran trauen. Wenn sie aber quasi den Schritt mit mir gehen und sagen, ich traue meinem Pferd das zu, komm mal vorbei, probier's mal aus. Dann wiederum sehr begeistert sind und dann wieder so eine Verbindung stattfindet und ich schon ganz, ganz viele Leute für den Parasport begeistern konnte. Also ja, Pferde sind irgendwie so ein Bindeglied, was finde ich immer wieder total faszinierend ist. Um mal so die Kurve zu nehmen in den Parasport, hast du vorher schon mal mit dem Parasport was zu tun gehabt?
Ehrlicherweise nein. Also außer, ich habe noch nie jemanden persönlich kennengelernt aus dem Parasport. Ich kenne die deutschen Teams, wenn ich mit Otto unterwegs war auf Weltmeisterschaften und es fanden parallel eben auch Para-Wettbewerbe statt, dass man einander immer unterstützt hat. Bei uns im Büro hängt immer noch ein wunderbarer Traumfänger vom Parateam in Kentucky. Das war, glaube ich, 2012, also so die erste Weltmeisterschaft, die Otto als Bundestrainer begleitet hat, war eine ganz besondere, weil die Para-Wettbewerbe eben parallel stattfanden. Bei den Olympischen Spielen ist es immer nachgelagert. Und dieses Miteinander und vor allen Dingen im Stallbereich die Gesamtheit der Pferde, wo es natürlich gar keinen Unterschied geben muss und geben darf, sondern du hast diese lange Stallgasse und Pferde werden versorgt von Menschen mit und ohne Handicap. Und am Ende sind es alles die gleichen Abläufe, die gleichen Sorgen, die gleichen Gespräche. Nur Mit unterschiedlichem Bodenpersonal. Also ja. Da gibt es Menschen, die wie du im Rollstuhl sitzen und es gibt andere, die führen ihre Pferde eben und laufen dabei auf zwei Beinen. Aber das Pferd an sich ist genau gleich. Also das sind die gleichen Abläufe. Das sind meine Berührungen. Aber ich bin ehrlich, unsere Begegnung in Mannheim vor ein paar Wochen, die hat in mir etwas ausgelöst, nämlich auch diese Erkenntnis, warum reden wir so wenig miteinander, auch in unserem Sport? Warum gibt es immer noch so diese imaginären Schranken? Warum hat man immer das Gefühl, kann ich da jetzt einfach mal nachfragen? Wieso sitzt du im Rollstuhl? Wie ist deine Geschichte? Und du hast all diese Fragen vorweggenommen, indem du direkt, wie das viele, viele Menschen sicherlich genauso auch machen, in die Kommunikation gegangen bist und es so öffnest für. Ihr habt möglicherweise jetzt gerade viele Fragen im Kopf. Wie wäre es mal, wenn wir einfach drüber reden? Und das hat mich wahnsinnig begeistert.
Vielen Dank. Und das freut mich immer ganz besonders, wenn ich Menschen einfach ja dazu kriege, hört sich so blöd an. Aber ich freue mich immer, wenn ich mit meiner Art mein Gegenüber zum Fragenstellen bekomme. Weil das finde ich ganz besonders wichtig, denn eigentlich nichts ist schlimmer, als wenn jemand nicht fragt und dann in seinem Kopf die eigenen Gedankenschleifen macht und sich dann so sein eigenes Bild davon macht. Mhm. Und ich glaube, das können wir auf alle Bereiche ausweiten. Ob das Parasport ist, ob Reitsport, sei es mal dahingestellt, alle Parasportarten, aber auch ein generelles Miteinander. Kommunikation ist ja Key überall. Und ich freue mich immer ganz doll, wenn man den, ich sag mal, allgemeinen Deutschen, der dann lieber mal ein bisschen ruhiger ist und lieber nichts sagt, bevor er was Falsches sagt, wenn ich den dann dazu bekomme, dass er sich dem Ganzen öffnet und einfach mal Fragen stellt. Denn mein Handicap sieht man mir ja an. Das mit dem Rollstuhl ist jetzt eher schwierig zu übersehen. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Handicaps, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Und ich meine, hier im Stallzelt sind meine ganzen Kolleginnen und Kollegen und natürlich geht jeder irgendwie anders mit seinem Handicap um. So wie das ja einfach normal ist. Jeder ganz individuell auf seine Art und Weise. Aber das Gespräch und das Fragenstellen und das Miteinander, das ist so wertvoll. Und deswegen finde ich es ganz besonders toll, dass immer mehr Turniere den Parasport so mit integrieren, dass es immer normaler wird. Und wenn ich jetzt auch an Aachen denke, an die Weltmeisterschaft, auch da ist der Parasport mit integriert, mit Teil davon. Und das Tolle ist, Aachen wird danach den Parasport auch mit aufnehmen als Disziplin. Cool. Und das, finde ich, ist so ein wichtiges Zeichen. Also nicht nur für den Parareitsport, sondern ich finde, das ist ein Zeichen generell, dass eben Inklusion wirklich dann auch gelebt wird. Und trotzdem haben wir immer noch große Brücken, die wir bauen müssen.
Ja, und vor allen Dingen, also das kann ich total unterstreichen, weil meinen Rucksack sieht man nicht. Der ist, und das möchte ich wirklich nochmal deutlich sagen, überhaupt nicht vergleichbar mit deinem. Weil in dem Moment, wo man nach einem Unfall einfach ein vollständig neues Leben denken und leben muss, weil so viele Dinge anders nur noch möglich sind. Und trotzdem ist es genau das. Es ist dieser Rucksack, den ich schleppe, ist halt ein wirklich altes Medienunternehmen, eine Familiengeschichte, die auch schwer wiegt, weil am Ende musst du auch hier dein eigenes oder ich musste mein eigenes Leben oder das, was ich mir ehrlicherweise auch für mich als junge Frau, als ich Otto kennenlernte, war ich 28, ich war ein bisschen jünger, aber als ich ihn heiratete, war ich 29. Ich habe mir wirklich gedacht, dass bleibt jetzt für immer so. Wir fahren von Turnier zu Turnier, Otto reitet, wir kriegen Kinder und irgendwo gibt es einen schönen Hof und dann abends alle zusammen mit klappernden Eimer die Pferde füttern und mehr brauche ich nicht zum Glücklichsein. Und irgendwann kam halt, aber es war schon diese schicksalshafte Fügung, die hieß in meiner Familie, unsere Mutter, wir sind drei Geschwister, hat das Unternehmen als Aufsichtsratsvorsitzende vor mir geführt, mein Stiefvater wurde dement und sehr schnell sehr dement, sodass klar war, wir müssen auch hier mit einem Handicap umgehen. Das heißt, unsere Mutter wird diese Verantwortung übertragen und zwar sehr schnell. Und für mich war immer klar, ich hätte mir sehr gewünscht, dass unsere jüngste Tochter Helena, die jetzt 19 ist und damals noch keine 10 Jahre alt war, dass wir noch ein bisschen mehr Zeit haben. Aber dann ist es so im Leben und dann musst du damit umgehen, was jetzt die Aufgabe ist. Und die hieß mehr Verantwortung für die Funke Mediengruppe. Ich bin Verlegerin und Aufsichtsratsvorsitzende und damit verantwortlich für so viele Tausende von Menschen, aber eben auch, weil wir, das glaube ich halt wirklich sicher sagen zu können, der Unterschied ist zu einer Schraubenfabrik oder was auch immer. Wir haben schon einen echten Auftrag, nämlich diese Demokratie durch die Vielfalt von Medienstimmen lebendig zu halten. Und das wird immer schwieriger bei all dem, was da so an Aufgaben, KI, Social Media, Plattformen, die unsere Inhalte vermarkten. Also da kommt schon eine Menge zusammen und trotzdem wusste ich, das hat wahrscheinlich das Leben sich so für mich ausgedacht und ich lebe davon, dass ich einfach auch sehr daran orientiere, dass mir das Leben diese Aufgabe nicht gestellt hätte, wenn es nicht denken würde, du bist jetzt bereit dazu. So, und das hat natürlich auch mein Leben vollständig verändert und die Art, wie meine Mädchen groß geworden sind auf einem Hof im Münsterland, das war alles der Pferde wegen. Also dieses sichere, behütete, geerdete Umfeld, ein ganzes Dorf, was für meine Kinder einfach der sicherste und schönste Ort der Welt war und ist, das hätte niemals ohne diese Beziehung und die Liebe, meine Liebe zu den Pferden stattgefunden. Und deswegen glaube ich, das ist alles genau richtig. Und bis hierhin kann ich sagen, es ist ja alles gut gegangen. Der Rucksack, der hängt echt ganz schön auf den Schultern. Aber wenn ich Menschen wie dich treffe und die Möglichkeit habe, auch wir hatten in Mannheim noch Sally Ökschan dabei, Sallys Tortenwelt, wahnsinnig spannende, interessante, tolle Frau mit Migrationshintergrund und die hat auch ihren Rucksack, die hat auch ihre Geschichte als Ausländerin in einem Land, was irgendwie dann doch nicht mehr so gut ist, kriegen das schön gemeinsam hin im Sinne von Diversität, Inklusion. Wenn wir ehrlich sind, hat da ganz vieles nicht gut funktioniert und der Punkt, den ich an dir sehr bewundere, ist, du lebst wirklich Inklusion im Sinne von die Menschen, die auf dich schauen und das Bild im Kopf haben, die schauen auch auf mich und haben über mich irgendein Bild im Kopf. Aber die Nachteile, die du in der Gesellschaft hast, die sind alle wirklich so wichtig anzusprechen, weil sie haben etwas damit zu tun, was wir gemeinsam viel besser hinkriegen, als wenn wir immer einen Teil der Gesellschaft aussparen. Und nochmal ein Satz zum Parasport. Ich bin wirklich glücklich, dass Parasport immer sichtbarer wird. Muss aber sehr selbstkritisch sagen, da haben auch wir Medien unseren Anteil dazu. Weil Berichterstattung über Menschen mit Behinderung auf einem Pferd, die lösen, und das weiß ich einfach so aus den internen Diskussionen, erstmal so ein, ist das jetzt ästhetisch?
Mhm, ja.
Geht's dem Pferd? Also diese ganze Tierschutz-, Tierwohlbewegung hat natürlich auch immer diesen Aspekt. Und wir erleben das auch in Kommentaren, wann immer wir über Parasport berichten, speziell aber eben beim Parareiten. Will das Pferd das jetzt?
Ja.
Und wenn man eins sicher sagen kann, du und ich, die wir mit Pferden leben, das Wunderbarste an Pferden ist, dass sie wirklich dem Menschen so zugetan sind.
Ja.
Und wir sollten alles daran setzen, diese wundervollen Tiere, die groß und stark und die könnten jeden Tag sagen, weißt du, du sitzt nicht eine Sekunde länger auf meinem Rücken. Und sie tun das jeden Tag mit so einer Empathie und so einer Bereitschaft. Und auch da muss ich sagen, Gott sei Dank, sind auch Medien dafür da, hinzuschauen, wenn Pferde so unfair, so mies behandelt werden, wo es weit über das hinausgeht, was irgendwie noch, und dafür gibt es Regeln und die gilt es einzuhalten. Insofern, all das, was Pferde möglich machen, vereint uns beide wieder mit unterschiedlichen Rucksäcken. Und darum geht es, drüber sprechen, diese Schranken im Kopf aufzulösen und zu sagen, wir können so froh sein über dieses Leben, was ja herausfordernd, manchmal schicksalshaft uns neue Biegungen aufzeigt. Aber das Inspirierendste an dir, finde ich, das ist diese Kraft zu sagen, ja gut, dann geht's jetzt so weiter. Und das finde ich toll.
Vielen Dank. Ach Gott, da bin ich ja ganz gerührt gerade. Aber ich muss auch wirklich sagen, das, was du gerade angesprochen hast mit diesem Rucksack, das ist auch ein Bild, was ich super gerne verwende. Denn das ist ja dann auch immer so ein bisschen, jeder trägt seinen Rucksack. Natürlich ist jeder Rucksack unterschiedlich schwer, aber es kann sich auch binnen Sekunden ändern, was in diesem Rucksack ist. Deswegen, ja, das ist wirklich, ich finde, da haben wir genau wieder das mit der Kommunikation, darüber reden. Dann ist es aber, finde ich, auch super wichtig, an der einen oder anderen Stelle den Rucksack vielleicht mal abzustellen, zu öffnen und die Menschen in seinem nahen Umfeld, denen man vertraut oder auch vielleicht jemand aus seinem nicht so nahen Umfeld, wo man aber die Meinung sehr schätzt, mal so einen Blick in den Rucksack reinlassen und dann sozusagen sich selber zu öffnen und auch mal einen Rat, einen Tipp und Unterstützung annehmen. Das habe ich durch meinen Unfall auch gelernt. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe zum Beispiel am Anfang immer alles selber machen wollen. Ich wollte nicht, dass mich jemand im Rollstuhl schiebt. Ich wollte nicht, dass mir jemand die Tür aufhält. Ich wollte das alles gar nicht. Ich wollte das immer alles selber machen und habe dann aber über die Zeit gelernt, dass es so anstrengend und so kräftezehrend. Und das kann man, glaube ich, genauso auf alle Lebensbereiche übertragen, ob im Privaten, ob im Job. An der richtigen Stelle Hilfe annehmen und zulassen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Aber natürlich auch, dann zur passenden Zeit die passenden Leute an seiner Seite zu haben. Es hilft einem natürlich nichts, wenn man den Rucksack öffnet und einem da jemand reinguckt, der vielleicht das Ganze gar nicht so nett meint. Also ja, es ist immer wieder ganz neu herausfordernd. Aber ich glaube, gerade wenn man den Rucksack an der einen oder anderen Stelle mal öffnet, kann es halt auch anderen Leuten Mut machen. Und das erlebe ich auch immer wieder, dass ich ja Leuten Mut machen darf, wo ich selber, also wenn mir das, glaube ich, jemand vor 12 Jahren erzählt hätte, bevor mein Unfall passiert ist, ich hätte es im Leben nicht geglaubt. Und wenn mir jemand nach dem Abi erzählt hätte, stell dich doch mal auf eine Bühne und erzähl doch mal Leuten irgendwie davon und so, dann hätte ich gesagt, oh nee, das ist nichts für mich, oh nee. Aber man wächst ja bekanntlich mit seinen Aufgaben und so bist du ja wahrscheinlich auch reingewachsen in das, was du heute bist, in dieses große Unternehmen, was du heute führst. Da hätte ich aber eine Frage, das würde mich total interessieren. Du machst es mit deinen Geschwistern zusammen. Du hast noch eine Schwester und einen Bruder. Mhm. Hast du einen Unterschied festgestellt, ob du und deine Schwester eine Entscheidung getroffen habt oder dein Bruder? Oder auch generell, wenn du mit deinen Angestellten, mit deinen Kolleginnen und Kollegen, vielleicht auch mit Menschen, mit denen du vielleicht auch mal in die Kontroverse gegangen bist, einen Unterschied festgestellt, wie du als Frau dann wahrgenommen wurdest oder ob du da gemerkt hast, wenn ein Mann sowas anspricht?
Also wahnsinnig tolle Frage, weil ich glaube, da habe ich gerade auch, merke ich auch, während du mich dazu ansprichst, dass mich das wirklich bewegt, weil es natürlich diese, also auf der einen Seite habe ich viel Verantwortung und muss als Frau in der Medienbranche, als Verlegerin in wir sind in 2026, aber ich erlebe immer noch Bühnen, Panels, Interviews, wo mir ganz klar ein Journalist, also ein Mann gegenüber sitzt oder ein Unternehmens, ein CEO und mir ganz klar zu verstehen gibt, das ist ja irgendwie lustig, dass Sie hier, Frau Becker, so einen riesen Laden führen. Und ich denke, wieso nicht? Also aus welchem, und häufig wird dann auch gesagt, aber Sie haben doch auch Kinder? Also so nach dem Motto, als würde man 20 Jahre lang, während man zu Hause sich um die Kinder kümmert, sein Gehirn irgendwie ausschalten und dann quasi gehandicapt in einen Beruf zurückkehren, den ich ja auch mal gelernt habe. Ich bin mit diesem Unternehmen aufgewachsen und die Verantwortung, die ich für eine Familie als Mutter trage, die ist ein unglaublicher Mehrwert, was Strukturen, was Verantwortung, was auch Organisation angeht. Und genau da hat unsere Gesellschaft und vor allen Dingen die deutschen Führungsetagen noch einen immensen Aufholbedarf. Und weil ich das spüre, dieses von Anfang an so in Frage gestellt zu werden, auch übrigens von der eigenen Branche, so, es war es, glaube ich, so eine, aha, da ist sie jetzt. Dafür ist aber mein Unternehmen zu groß, als dass man irgendwie drüber wegschauen kann oder denkt, ja gut, morgen ist sie wieder weg, sondern ich war da und bin geblieben. Und dieses immer wieder in Frage gestellt zu werden als Frau hat natürlich zur Folge, dass ich, so bin ich, innerlich denke, und jetzt mache ich es doppelt gut und jetzt bin ich doppelt so schnell und bin anstrengend in meinen eigenen Strukturen, im Umgang mit meiner Geschäftsführung, weil ich einfach nicht zulassen werde, dass dieses Unternehmen mangels meiner fehlenden Kompetenz irgendwie vor die Wand fährt. Also die ersten Jahre, ich bin seit 2018, habe ich die Verantwortung von unserer Mutter übernommen. Ich weiß nicht, wie viele Nächte ich einfach nur damit verbracht habe, zu lesen, zu verstehen. Weil auch da, was du so richtig sagst, dieses Zulassen, dass man dass man nicht sicher ist, dass man auch Unterstützung braucht. Du brauchst sie körperlich, ich brauche sie mental, also auch was echte Erfahrung und Kompetenz angeht. Ich habe ein riesiges Unternehmen umgehangen bekommen und es war so ein bisschen der Teebeutel-Effekt. Man schmeißt mich da rein ins kalte Wasser, meine ich jetzt gar nicht böse meiner Mutter gegenüber, aber irgendwie, und dann standen alle so drumherum, haben gedacht, wie stark ist der Tee jetzt, der da so vor sich hinzieht. Also mein Selbstverständnis war immer, ich muss das alles alleine schaffen. Ich muss vor allen Dingen, darf für andere keine Last sein. Das ist das Thema mit der Hilfsbedürftigkeit.
Hatte ich auch. Genauso. Ich wollte niemandem zur Last fallen.
Und dann ist natürlich mein erster Gedanke, was du gerade beschrieben hast. Wie wäre ich? Ich wäre genauso. Ich würde niemandem erlauben, mir die Tür aufzumachen. Und wenn ich es, keine Ahnung, mit dem Kopf, mit dem Kinn, ich würde alles erstmal den anderen, ich würde allen sagen, ich mache das ganz alleine. Und genau das ist die Gefahr, sich selbst ständig zu überfordern, sowohl wie in deinem Falle dann körperlich, weil du tatsächlich diese Unterstützung ja Gott sei Dank auch annehmen sollst und darfst. In meinem Fall, weil sie eben nicht sichtbar ist, und dann sind wir wieder bei dem Rucksack. Wenn jemand nicht sieht, was du schleppst, weil du es immer versteckst und weil du nicht drüber sprichst und weil du gar nicht den Anschein, vielleicht eben, weil ich als mittelalte Frau denke, ganz tief drin habe ich auch immer gedacht, wie soll ich das eigentlich schaffen? Es war bloß alternativlos, weil ich so bin, dass egal, was ich da für einen Berg vor mir habe, ich marschiere los. Und das ist keine Stärke, sondern das ist ehrlicherweise eine Schwäche. Und heute bin ich ein bisschen weiter, auch weil man natürlich viele Schlachten geschlagen hat, wo ich im Nachhinein sage, ich kann mich Gott sei Dank auf mich verlassen. Also genauso wie du dich wahrscheinlich mittlerweile mit diesem anders funktionierenden Körper auf dich verlassen kannst, weiß ich, mein Kopf lässt mich nicht im Stich, noch nicht. Weil auch das kann ja passieren. Also wir beschäftigen uns natürlich mit auch in unseren Service-Themenbereichen viel mit Krebs, Demenz, all das. Aber im Moment bin ich gesund, wofür ich sehr dankbar bin. Ich kann liefern, ich kann leisten, ich kann mich auf mich verlassen. Und deine eigentliche Frage war, wie gehen meine Geschwister mit mir um? Das ist wie wahrscheinlich auch genau bei dir. Deine Familie kennt dich anders und dann passiert diese Wendung im Leben, so nenne ich das mal. Und das Schwierigste ist, meinen Geschwistern und für meine Geschwister immer wieder diesen Panzer, diese Rüstung im richtigen Moment wieder abzulegen, zuzulassen, dass jemand mal sagt, darf ich dich mal fragen, wie es dir wirklich geht, ohne dass ich gleich, wieso soll's mir schlecht? Also weißt du, du gehst dann sofort in dieses noch mehr sich selbst verteidigen und das ist ja ein Zeichen von eben Schwäche und Unsicherheit. Mittlerweile, glaube ich, habe ich so viel auch an mir selbst gearbeitet, um mich quasi innerlich immer wieder auch zu bestärken, weiterzuentwickeln. Vieles, was ich an mir selber aufarbeiten musste, aus diesem ewigen Nicht-gut-genug-Sein-Gefühl, so ticken Millionen Frauen in Deutschland, die übrigens kein Handicap haben, sondern die einfach mal grundsätzlich denken, bin ich okay, so wie ich bin? Dann kommt Social Media und zeigt dir, nee, du hast eigentlich 5 Kilo zu viel und deine Brüste sind nicht echt. Könntest du mal drüber nachdenken. Und da braucht es gerade in diesen Zeiten, wo das so auf uns eintrümmert, dieser Perfektionismus, unfassbar viel seelische Stärke und ein ganz gutes Umfeld. Und das wertzuschätzen, das habe ich viel mehr versucht, mir auch zu öffnen. Also nicht immer nur zu denken, nicht links, nicht rechts, weiter marschieren, sondern auch zu wissen, die eigentliche Kraft kommt aus dem Vertrauen und aus dem, sich auch mal ehrlich schwach zu zeigen. Meine 3 Töchter sind dafür meine wichtigste Konstante. Otto ist sehr viel unterwegs, aber die Mädchen sind für mich eben der Pferde wegen. Und da erinnere ich mich jetzt, wo wir hier in so einem LKW sitzen. Natürlich sind meine LKWs oder die Situation, wo ich auf Turnieren mit meinen Mädchen zusammenhocke und wir morgens um 5 losfahren und um 12 relativ erfolglos wieder nach Hause. Ist nicht immer so, es wird besser, aber so ist es halt. Aber dann zu verstehen, es gibt diesen einen Bereich in meinem Leben, da kann mir die Welt da draußen um die Ohren fliegen. Und wenn ich morgen keine Zeitung mehr verkaufe, dann wird es zu Hause immer so sein, dass alle sagen, schön, dass du da bist und dass ich abends in meinen Stall gehe und die Ohren nach vorne gehen. Und wenn sie dann, ich habe so 2, 3, wenn die dann auch noch wehren, dann denke ich, es ist schon echt ein Geschenk, so zu leben, weil diese Pferde uns, glaube ich, etwas schenken. Das ist dieses Bedingungslose und davon kann man so wahnsinnig viel lernen.
Ja. Und das habe ich wirklich auch, wo du sagst, dieses ganz enge Umfeld um einen herum, was so doll hilft, wo ganz viele, ich glaube, eine oft gestellte Frage ist, wie schaffst du das denn alles? Und dann bin ich auch immer, dass ich sage, ja, also natürlich, ich muss meinen Tag gut takten und das Studium und den Sport und alles und zusammen und dann noch irgendwo Vorträge halten und also ist natürlich alles, gutes Timing ist dann das A und O. Aber natürlich, was du gesagt hast mit diesen Selbstzweifeln, also ja, das unterschreibe ich genauso. Dieses Studium raubt mir manchmal den letzten Nerv, weil es einfach ein Medizinstudium ist, nicht dazu ausgelegt, dass man nebenbei noch groß was anderes macht und dass ich so lange für mein Studium brauche, mein Gott, das zerfrisst mich auch immer wieder. Und wenn ich dann nach Hause komme, meine Eltern, mein Freund, meine Geschwister, meine engen Freunde, denen ist das allen so egal, ob ich jetzt in diesem Semester fertig werde oder im nächsten, ob ich eine Klausur nochmal schreiben muss oder nicht und auch, ob ich auf dem Turnier erfolgreich war oder nicht, das ist wirklich denen komplett egal. Und als Jungsmädchen habe ich immer eher gesagt, Mann, Mama, Papa, ihr habt gar nichts mit Pferden zu tun, ihr versteht das alles überhaupt nicht und so. Und auf der anderen Seite, heute waren sie auch wieder da zum Gucken und wenn es irgendwie halbwegs in der Nähe ist, dann kommen sie vorbei und sie sind meine größten Fans und sie versuchen sich da reinzudenken, auch wenn sie durch meinen Unfall, der ja durch ein Pferd passiert ist, den Pferden schon sehr kritisch gegenüberstehen, aber die Pferde, die dann bei mir im Stall sind, wenn ich dann erzähle, wie die auch so drauf sind, wie die ticken, wenn sie dann auch mal in Warendorf vorbeikommen, die kennenlernen, das ist dann immer noch mal was anderes. Das sind dann nicht die Pferde, sondern das sind dann die Pferde, die beim Namen genannt werden. Tommy, Flori, Nico, also das ist dann wirklich auch noch mal was anderes und ja, sie unterstützen auf ihre Art und Weise, wo immer sie können und das ist, finde ich, so wichtig, genau, wenn ich dann gefragt werde, ja, wie schaffst du das denn alles? Oder wenn auch Patienten oder ja, Menschen mich fragen, die vielleicht dann auch irgendwie einen Unfall hatten, ein Handicap, was auch immer. Und ich bekomme wirklich sehr viele solcher Nachrichten und freue mich da immer wahnsinnig drüber, dass ich immer sage, das Umfeld, das enge Umfeld um euch rum, das ist eigentlich das Wichtigste. Und ich glaube, weil ich so tolle Freunde hatte, die mich von Anfang an mitgenommen haben, eben haben wir es schon mal kurz angesprochen, auch dieses nicht zur Last fallen wollen, das war für mich am Anfang das Allerschlimmste. Ich wollte bloß nicht, dass irgendwer irgendwie mehr Arbeit wegen mir hat. Meine Freunde waren da ganz herzlich und haben gesagt, das ist gar kein Problem. Wir fahren jetzt auf ein Festival, 3 Tage, Zelt, wir nehmen für dich hier so ein Feldbett mit, auf so einer Luftmatratze ist vielleicht nicht so gut. Meine Mama ist zu Hause, glaube ich, 7 Tote gestorben. Das war irgendwie ein knappes Jahr nach meinem Unfall. Wir sind dann losgefahren mit einer Truppe. Ich glaube, wir waren irgendwie so 7 Leute. Mein Bruder war dabei, mein Freund war dabei, meine besten Freunde und alle hatten so einen Spaß, haben mich da vor der Bühne mit dem Rollstuhl hochgehoben, haben wirklich Dönekes mit mir gemacht. Wir haben einfach auch wirklich mal die Grenzen ausgetestet, was ja auch total wichtig ist. Man muss ja vielleicht auch mal so ein bisschen gucken, ah, wo ist meine persönliche Grenze, um dann auch zu schauen, wo kann ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle diese Grenze auch nochmal verschieben. Ja, da ist dann wieder genau dieses, man wächst dann mit seinen Aufgaben. Und dazu gehört auch mal zu scheitern, dazu gehört auch mal, dass es schief geht, weil daraus lernt man ja dann. Und wenn man dann noch so toll die Leute um sich hat, die das dann, ja, so mitmachen und so mit durchleben. Also ich schiel quasi mal gerade zu meinem Freund rüber, der wirklich seit meinem Unfall das alles so mit durchlebt. Auch ja, vorher gar nichts mit Pferden zu tun hatte. Da sind wir wieder beim Bindeglied Pferd.
Und
ja,
die Parallele an der Stelle, also ich bewundere das sehr, weil ihr, glaube ich, genau das richtig lebt, vorlebt. Dieses, es ist einfach ein Geschenk, dann auch zurückgeben zu können, helfen zu dürfen. Man selber will das nicht zulassen. So stelle ich mir deine Situation vor und nicht zur Last fallen. Ich habe natürlich auch gesehen, wenn wir alleine hier in diesen LKW, du brauchst dann die Hilfe. Und trotzdem seid ihr da einfach so eine Einheit. Und wenn ich das vergleiche mit dem Leben, was ich mit meinem Mann führe, da ist über die Pferde natürlich immer diese Verbindung. Aber eins darf man, oder ist vielleicht interessant für dich zu wissen, ich bin die Einzige in der Familie, die nicht reitet. Ich habe das wirklich damals meiner krassen Erkenntnis, das ist ungefähr so, wie wenn du auf dem Nürburgring mit dem VW Käfer mitfahren willst und alle fahren da Porsche Carreras. Also, und seitdem habe ich wirklich nie mehr weiter geritten. Und das führt dazu, dass man immer isoliert ist. Also man ist am Ende die, die Kinder reiten, Mann reitet, alles dreht sich ums Pferd, alle sitzen auf dem Pferd, ich nicht. Und dadurch bist du in einem gewissen Bereich immer außen vor. Ich bin aber Gott sei Dank, ich bin auch Gott sei Dank außen vor. Weil wenn ich jetzt auch noch reiten würde, ich wäre dann diejenige, die wirklich das Ganze, glaube ich, auch so competitive irgendwie sehen würde. Ich würde dann immer denken, ja, aber ich muss irgendwie besser oder schneller sein. Ich bin leider so, wenn ich über die Straße gehe und da ist grün, ich merke, ich ertappe mich, wie ich über die Straße schneller gehe als die Frau, die ich überhaupt nicht kenne, die links vor mir. Ich einfach, weil ich denke, ich muss, was ein Quatsch, wie anstrengend. Aber ich setze mal drauf, dass ich im Alter da ein bisschen entspannter werde. Aber ich glaube, es ist für alle Beteiligten in meiner Familie ein Segen, dass ich nicht auch noch jede Woche Amateur-A-Springen reite. So.
Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du die wichtigste von allen bist und alle beisammen hältst, wenn ihr losfahrt. Du hast ja 3 Töchter. Also das ist ja auch einfach ein logistischer Aufwand, wenn man mit mehreren Pferden, mehreren Mädels und dann wahrscheinlich manchmal doch auch noch einem Mann, wenn man alle unter einen Hut bekommt. Ja, also ich würde mal sagen, da bist du auf jeden Fall die, die wahrscheinlich alle beisammen hält und die wichtigste von allen ist, damit alle passend dann auch auf dem Pferd sitzen. Und ach, eine lustige Anekdote möchte ich dir noch erzählen. Als ich 2022 Teil des deutschen Teams bei der Weltmeisterschaft in Herning sein durfte, da hat dein Mann Otto Becker am Rand gestanden mit ein paar aus dem Team und hat mir beim Reiten zugeguckt. Und ich habe als kleines Mädchen bei meinem Opa immer am Sessel auf der Lehne gesessen und wir haben sonntags im WDR einen großen Preis geguckt, wo auch immer er gerade war, und genau, haben zugeguckt. Und das war für mich in dem Fall ich war 2022 erste Reserve, dann ist einer ausgefallen, ich bin nachgerutscht, das war alles total hoppla hopp. Ja, es war irgendwie eine totale Achterbahnfahrt und irgendwie ein reiner Fiebertraum. Es war total crazy und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und dass da dann, als ich, und ich dachte, ich, wo ich ja hier irgendwie überhaupt gerade und das erste Mal und so groß und so, und jetzt steht da auch noch diese Riege der deutschen Springreiter am Rand und guckt mir beim Reiten zu und klatscht ganz doll, als ich da rausreite. Ich bin fast vom Glauben abgefallen. Also das war wirklich, das ist mir so im Kopf geblieben, wie ich nach meinem Ritt aus dem Viereck rausreite, darüber gucke und denke, haben die mir gerade wirklich alle zugeguckt? Wow.
Und ich kann dir ehrlich ein Geheimnis verraten, weil das waren ja auch die ersten Jahre, wo Otto als Bundestrainer mit seinem Team unterwegs war. Und auch bei diesen Top-Springreiterinnen und Springreiter gibt es große Themen, über die auch nicht gesprochen wird, was so nervlicher Druck und Aufregung und das damit umgehen. Und Otto hat eine, finde ich, wahnsinnig kluge Entscheidung getroffen, dass er sehr früh auch zu seiner Mannschaft immer eine Mentalcoachin dazugenommen hat, Gabi Bussmann, die einfach auch die Konstante ist für diejenigen, die möglicherweise eben auch mit diesem Leistungsdruck psychisch einfach hadern. Und jeder macht das irgendwie für sich auf eine andere Art und Weise ab. Aber ich weiß, dass Otto ein wirklich großer, weil Pferdemann, ein großer Bewunderer des Parasports ist, weil er sagt, es ist so schon schwer, obwohl er ein Mann, groß, viel Kraft, es ist so schon schwer, ein Pferd wirklich bei sich zu behalten, fokussiert zu behalten. Dieses Selbstverständnis und vor allen Dingen das Vertrauen, dass in so einem Parcours, egal wie hoch die Hindernisse sind, vor allen Dingen das Pferd die sichere Unterstützung durch den Reiter hat. Und eine ganz kluge Idee, fand ich, war, dass er, ich nenne jetzt nicht die Namen, wissend um den einen oder anderen, der wirklich nervlich, also ein bisschen im roten Bereich, also Reiter, die sich da echt schwer taten auf den Championaten, mit denen ist er sehr viel zum Parasport gegangen, zum Parareiten, weil er gesagt hat, das Wichtigste ist, dass ihr einfach nur versucht, euer Pferd nicht zu stören, ist zu wenig gesagt, sondern es geht um das Vertrauen. Und schaut mal, was Menschen, die viel weniger Möglichkeiten als ihr habt, was die für unglaublich tolle, schöne, ästhetische Leistungen dann bringen, wenn man von vornherein weiß, in erster Linie geht es hier darum, mein Pferd bestmöglich aussehen zu lassen und alles möglich zu machen, damit wir hier die beste Leistung bringen. Es geht sicherlich bei ihm auch immer um den Punkt, dieser Sport hat sich schon auch wirtschaftlich natürlich wahnsinnig, also für die Topverdiener unseres Sports hat sich dieser Sport in eine Dimension, Stichwort Global Champions Tour, entwickelt, die hätte es zu Ottos aktiver Zeit so nie gegeben, dass du Preisgelder da gewinnen kannst, wovon viele Menschen sehr gut leben können. Trotzdem ist der Sport natürlich auch wahnsinnig viel teurer geworden durch das viele Reisen. Aber am Ende des Tages geht es immer darum, dass du dass du das richtige Pferd zur richtigen Zeit hast und dass du wirklich versuchst, aus dem, was dein Pferd dir so schenkt und auch einfach gibt, versuchst, das Beste draus zu machen. Und die Erkenntnis, dass ein Fehler im Nationenpreis am letzten Hindernis, ja, das ist die Dramaturgie dieses Sportes. Aber es ist sicher nicht das Ende der Welt und es ist sicher nicht der Grund zu sagen, ich stelle jetzt alles in Frage. Und darum ging es ihm und geht es ihm immer, dass der Parasport so eine ganz wichtige Komponente und deswegen richtig gute Nachricht, dass das auch in das Aachener Programm aufgenommen wird, weil es ist fast eigentlich das Warum für alle, die mit Pferden zusammenarbeiten. Wenn du das schaffst, dass du auch mit Beinen, die nicht treiben können, dein Pferd zu solchen Dressurprüfungen bringst und einfach eine Kür reitest, dann hast du einfach alles, glaube ich, verstanden, wie Pferdesport im besten Sinne gemeint ist.
Und das ist auch, wo ich glaube, dass der Parasport so wahnsinnig viel auch dem Regelsport noch, also es kann sich so wahnsinnig toll ergänzen. Wir Paradressurreiter, ich kann jetzt eher aus meiner Bubble sprechen. Es gibt auch Parafahren und es gibt auch Paraspringen. Das ist noch nicht so populär, aber zumindest aus meiner Bubble heraus kann ich sagen, ich bin auch so viele Stunden im Stall. Ich versuche wirklich auch da wieder so viel wie möglich selber zu machen, weil ich einfach glaube, wenn ich jetzt hier in Balve in das Viereck reinreite und das ist wirklich kein einfaches Viereck hier, dann brauche ich das Pferd wirklich als Freund an meiner Seite. Und natürlich fehlen mir dann an der Stelle irgendwie mal der Innenschenkel, um vielleicht noch ein bisschen schöner durch die Wendung zu kommen. Aber das Wichtigste ist, das Pferd muss mich fühlen, auch wenn ich vom Bein wenig dran sein kann. Das Pferd muss mich wirklich gut kennen. Und deswegen, so wie du auch gerade gesagt hast, das richtige Pferd zur richtigen Zeit ist, das ist so wichtig. Und ich merke das jetzt gerade. Ich bin mit meiner Stute Flori hier, die ich seit, also ist nicht meine, aber ich darf sie seit jetzt knapp 3 Monaten reiten.
Und nicht lange.
Das ist wirklich nicht lange. Und die hat heute hier im Viereck am ersten Tag auch, ist mir 2-3 Mal angezackelt. Das waren natürlich teure Fehler, aber ich bin überhaupt nicht enttäuscht nach der Runde, weil ich so stolz bin, wie dieses Pferd trotz der Einflüsse von außen nach dieser kurzen Zeit mir zuhört und sich mit einem großen Herzen auf mich einlässt, dass es mich auch jeden Tag im Stall so, also ich bewundere dieses Pferd so sehr, dass es sich so schnell darauf einlässt. Das hat ganz viel, finde ich, mit Grundausbildung und guter Grundausbildung zu tun, wenn die Pferde wirklich ihren Körper gut fühlen und gut verstanden haben, wie sie ihn einsetzen, dann haben sie viel Kapazität im Kopf, um sich auf mein Handicap einzulassen. Und nichtsdestotrotz braucht es dann auch vom Pferd so gewisse Grundvoraussetzungen, die mir dann mit meinem Handicap jetzt persönlich in die Karten spielen. Und das ist bei der Flori so irre. Die hat ein Fundament, ihr Körper so, ja, also wirklich, die hat so einen Körper, auf dem ich mit meinem Handicap so gut sitzen kann. Die ist erstmal so ein bisschen, es ist kein schmales Pferd. Es ist eine Stute, die schon ja viel Volumen hat. Aber das kommt mir total zugute, weil sie dadurch ganz ausbalanciert ist und mein Handicap so wahnsinnig gut kompensieren kann. Und das, ja, beeindruckt mich sehr. Und dann wiederum bin ich aber auch einfach ganz viele Stunden im Stall. Ich reite nicht nur im Dressurviereck oder in der Halle, sondern ich gehe bewusst auch raus und habe da natürlich am DOKR tolle Möglichkeiten. Wir haben da den Geländeplatz, wir haben den Wald. Ich reite mit der ins Wasser rein, raus. Ich reite mit der über die Wellenbahn, weil ich immer denke, mit jeder Aufgabe und sei sie noch so ab von dem Dressurreiten, was ich ja am Ende machen möchte, bringt es uns immer wieder dazu, dass wir uns in unterschiedlichsten Situationen noch besser kennenlernen. Und natürlich braucht es auch das Training und das Dressurtraining, um dann ja noch feiner und noch schöner die Aufgabe reiten zu können. Aber dieses wirkliche, diese Freundschaft, die da drumherum den Rahmen bildet, damit das dann überhaupt möglich ist, ja, das finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und bei all dem Leistungssport und auch bei leider Gottes all den schlechten Bildern, die wir aus dem Reitsport einfach manchmal vors Gesicht gehalten bekommen, und auch dahinter frage ich den Sport und denke mir, ja, weiß ich jetzt, also sorry, aber ich kann das nicht erklären. Also in meinen Kopf würde das niemals reingehen, mit meinem Pferd so umzugehen, weil der oder die würden mir dann den Dienst quittieren und ich kann körperlich da gar nicht so dran gehen, sondern auch wenn ich mit den Pferden umgehe, ich brauche den Kopf auf meine Arbeitshöhe. Das heißt, ich bin im Sitzen und ich weiß gar nicht, wie ich es mache. Wenn Leute sagen, ja, erklär mir das mal, wie du das machst. Ich kann es nicht erklären. Ich bin wirklich jeden Tag immer wieder aufs Neue und so, ich merke mit jedem Tag, wie die Pferde, wenn sie neu bei mir sind, sich darauf einlassen und es irgendwann total normal wird, dass sie den Kopf so auf meiner Arbeitshöhe haben, um mit mir zu interagieren. Und ja, das.
Und vor allen Dingen, das ist genau das Stichwort, dieses, die Kapazität im Kopf.
Ja.
Und das kannst du halt nur, wenn du vertraust. Das ist, gilt ja genauso gut auch für Reiterinnen und Reiter. Also wenn du das schaffst, dich so frei zu machen von Ängsten, von Erwartungen, von einem Social Media Post, der, wenn du im Springen drei umhörst, dann irgendwo zeigt, dass du nicht gut genug bist. Und dann sind wir wieder bei diesem nicht gut genug, nicht ausreichend perfekt performt zu haben. Und das Pferd, glaube ich, macht eine Sache so leicht. Die bewerten uns logischerweise nicht. Die haben keinen Vorbehalt, die nehmen das, was da ist und versuchen irgendwie da sich hineinzufinden. Und wenn man es ihnen schlecht erklärt oder sie irgendwie überfordert, dann ist natürlich das Ergebnis auch keines, da sind beide Seiten kreuzunglücklich. Und das wünsche ich mir für unseren Sport viel mehr von deinem Anspruch, aber auch deinem Verstehen, wie Reiten eigentlich funktioniert. Das Reiten ist nicht, glaube ich, im Kern dafür gemacht, dass du der Beste bist, wenn du dein Pferd irgendwie zu dieser Art Sportgerät, um das schlimme Wort mal einmal zu nennen, degradierst, es benutzt, wie ein Moped hier durch die Arena fährst, Stichwort auch Fünfkampf. Was ein Segen, dass man aus einem Portfolio von Sportarten, Gott sei Dank ein Lebewesen, durch ein Fahrrad ersetzt hat. Also diese Bilder aus Paris, die will keiner von uns, das kann keiner von uns ertragen,
nein,
wenn du siehst, wie ein Pferd überhaupt nicht versteht, was man da von ihm will und dann muss alles schnell, schnell gehen und da kreischt noch die Trainerin. Und deswegen, dieses Pferd ist etwas, was dir einen anderen Körper ermöglicht, durch die Tatsache, dass es seinen Körper quasi in die Ergänzung bringt. Und für mich ist es das, was wahrscheinlich auch irgendwie meine Seele, um das so ein bisschen, aber ich meine es gar nicht irgendwie verklärt, sondern das ist mein Safe Space, wo ich weiß, im Stall mit diesen Pferden, auch im Sport. Trotzdem haben wir alle als Familie den gleichen Blick daraus, mit allen Dramen und unglaublich schönen Momenten. Das Schönste ist eigentlich, wenn alle wieder sicher und heute leider nicht so trocken, wieder im Stall sind und man sagt, gut, morgen ist ein neuer Tag. Und das ist eigentlich eine wunderbare Lebenseinstellung. Mach's morgen besser.
Genau. Und ich glaube, jeder, der das noch nie erlebt hat, abends nach einem ereignisreichen Tag im Stall zu stehen, die Pferde stehen ganz entspannt in ihren Boxen, kauen ihr Heu und diese Ruhe, die sich dann so legt, auch so in einem selber, wenn dieses ganz rhythmische Kauen vom Heu und also das habe ich ganz oft nach dem Turnier, wenn wir dann wieder zu Hause sind. Alles ist, die Pferde sind abgepflegt, stehen in den Boxen, kauen ihr Heu, gucken zwischendurch nochmal so hoch. Dann bin ich mal so.
Ist auch unbedingt so eine, es gibt doch diese, wie heißen diese Geräusche, die man,
ja.
Wo du dann manche Frauen, die so mit Fingernägeln auf Plastik kratzt, da. Wir sollten unbedingt kauen, heukauende Pferde als Ton für dieses Phänomen.
Innere Beruhigung.
Ja.
Ja.
An den Start bringen.
Das ist wirklich gut. Und weil ich weiß, dass du auch wirklich mutig Themen ansprechen kannst, möchte ich jetzt nach diesem entspannenden Kauen und diesem, ja, was wir für uns ja direkt bei diesen Erzählungen so im Ohr und im Kopf haben, nochmal einmal umschwenken. Denn wir haben es eben schon mal so ein bisschen angerissen, ja, dieses Miteinander, Parasport und Regelsport und also ich feiere es auch total, dass der Parasport auch in Aachen Einzug erhält. In Mannheim auf dem Mainmarkt-Turnier ist es seit Jahren voll mit eingebunden. Jetzt hier in Balve ist es auch schon voll integriert. Jetzt auch nicht zum ersten Mal, sondern es ist schon ein paar Mal hier voll integriert worden. Und trotzdem sind immer noch sehr, sehr große Unterschiede, wenn wir auf die Preisgelder gucken. Denn wir Parasportler zahlen genau das Gleiche für Stallzelt, für die Nennung, alles ganz normal wie alle anderen auch. Und es gibt einen riesen Gap zwischen dem, was man als Regelsportler verdient am Ende, also als Preisgeld und als Parasportler. Genauso wie man diesen Gap recht populär kennt von den Fußballfrauen zu den Fußballmännern, aber generell auch Männer und Frauen im Job.
Klar.
Ich kann es mir ehrlicherweise noch nicht so erklären, weil ich aus meiner Bubble und meiner Perspektive denke, ich bin genauso viel im Stall, ich habe genauso viel Herzblut bei der Sache, ich habe genauso viel Management drumherum von Trainerin, Trainer, Physio, Tierarzt, Hufschmied. Es ist alles ganz normal. Ich möchte meinem Pferd das Beste bieten und es ist ja neben meinem vierbeinigen Freund und Partner ja auch ein Sportler und der muss auch gepflegt und gehegt werden, damit es ihm richtig gut geht und damit er dann, da wären wir wieder bei der Kapazität, auch die Kapazität hat, mit mir hier solche Leistungen zu bringen. Und ich kann es mir ehrlicherweise aus meiner Perspektive noch nicht so erklären, warum es so schwierig ist, auch Sponsoren für Prüfungen zu finden und es gleichwertig zu machen zum Regelsport. Hast du da einen Gedanken zu?
Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem unserer Zeit. Also alle reden von Inklusion und Diversität und Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft, den ich für die Superpower auch für uns in Deutschland halte. Also der Zusammenhalt derer, die gemeinsam die demokratischen Werte, die Vielfalt und eben auch die freie Meinungsäußerung, da schaue ich jetzt auf mich als Medienschaffende, die diese gleichen Werte teilen. Und trotzdem gibt es dann so eine Art von Subjektivität, die, ja, wir wollen ja immer alles das Gleiche und wir tun ja auch viel für Menschen mit Behinderung und so und übrigens auch Menschen mit Krebs oder also Themen, die sie einfach in eine andere Lebensrealität bringen, gehören unterstützt und integriert, weil wir gemeinsam alle zusammen wirklich besser sind als dieses ewige Aussortieren von wer gehört eigentlich ins sogenannte Töpfchen und wer gehört ins Kröpfchen. Und wenn ich auf deine Frage schaue, dann hast du natürlich genau den Punkt. Lass uns hier mal die Veranstalter fragen. Warum ist, oder auch vor allen Dingen die Sportausschüsse in Nordrhein-Westfalen, unsere Landesregierung, wieso ist das für alle irgendwie selbstverständlich, dass Parareiten anders dotiert ist? Und auch hier mal an der Stelle der Hinweis, die Gewinngelder, die da ausgeschüttet werden, davon könnt ihr euch heute Abend noch nicht mal zwei Pizzen kaufen.
Nee.
Es geht um die Akzeptanz und auch die Wertschätzung dessen, was man als Leistung mit genau all dem Vorlauf, was es braucht, um ein Pferd hier an den Start zu bringen. Und das ist ein bisschen vergleichbar, der Vergleich hinkt, ich weiß, aber wenn ich eine Printzeitung verkaufe, und da viel Geld für verlange, die Menschen das aber mittlerweile in die Mülltonne stopfen, weil sie sagen, das ist, wir wollen es jetzt alles irgendwie schicker und schneller und so. Und im Digitalen, also das vergleiche ich jetzt quasi mit dem Regelsport, wo wer auch immer entscheidet, und das ist jetzt das vorzeigbare Produkt. Warum eigentlich? Also da ist deine Frage total berechtigt. Sicherlich können wir das nicht damit beantworten, dass der Sport quasi über Hindernisse zu springen ab einer gewissen Höhe wertvoller oder interessanter oder spannender ist. Wäre ich jetzt im Vergleich zu Paradressur, wäre ich jetzt Vermarktungsprofi und käme ich vom WDR, was ich Gott sei Dank nicht tue, dann würden Sie sagen, ja, aber da haben wir nur eine ganz kleine Zuschauergruppe. Und wo nur wenig Menschen zuschauen, verbunden übrigens direkt mit meiner Frage, wieso schauen denn da wenig zu? Und dann kann ich das ganz klar beantworten, weil ich es in diesem Falle wirklich genauso erlebt habe, dass der WDR nach, ich glaube, fast 30 Jahren die Übertragung hier für Balve in deutsche Meisterschaften eingestellt hat. Und ich das Gespräch gesucht habe und wissen wollte, ich meine, auch Menschen mit Handicap gehen wählen, logischerweise, Gott sei Dank, zahlen Gebühren, Gott sei Dank, weil nur das ist fair. Aber fair ist eben nicht, dass man die einen zeigt und die anderen nicht. Und wenn das nicht mehr bei 10 Milliarden Gebühren, die das öffentlich-rechtliche Fernsehen von uns allen bekommt, weil man ja sonst in Beugehaft gerät, wenn man das nicht zahlt. Das war meine Frage. Und die Antwort ist, ja, das lohnt sich nicht mehr. Es sind so wenig. Und es stimmt eben nicht. Wenn wir in Deutschland nicht verstehen, dass es genau die Minderheiten sind, die in ihrer Community, in ihrem Tun einen gewaltigen Mehrwert, eine Leistung, nimm Ehrenamt, nimm all das, was besonders ist und trotzdem in der Masse leider, und da liegt ja der Kern des Problems, würden sehr viele Menschen verstehen, wie enorm viel mehr wert eure Leistung ist, weil du in deinem Falle deine Beine nicht nutzen kannst und der Reiter, der das tut, ehrlicherweise es viel leichter hat. Dann hätten wir ein sehr klares Bild auf, also wenn wir kein Gender Pay Gap mehr haben wollen, wenn wir kein Gender Health Gap mehr haben wollen, wenn wir alle das richtige Verständnis haben von, das kann nicht unser Ernst sein und wer entscheidet eigentlich, was wichtig und richtig und wertvoll ist und vorzeigbar, dann müssen wir genau da lauter werden und das ist eigentlich so Memo an mich selber, das ist die Aufgabe von Medien und darum sind wir hier, ist die Funke Mediengruppe, wir feuern hier aus allen Kanälen, regional, digital, Social Media, begleiten wir Balve, damit über diese Veranstaltung viel mehr Menschen erfahren. Auch Leute, die vielleicht eine Zeitung lesen, aber noch nie im Stream Clip My House geschaut haben. Und das ist so ein bisschen die Idee dahinter, sich kooperativ zu Themen aufzustellen, um für Reichweite, für Sagen, Zeigen und erlebbar machen, was da passiert, was in eurem Sport passiert, was im Regelsport passiert, die Geschichten drumherum zu erzählen. Menschen wie du sind Vorbilder, weil du aus einem Schicksal einen enormen Mehrwert auch in dem, was du bist. Dazu studierst du Medizin. Also auch wie viele Menschen mehr, die mit Krankheiten zu dir kommen, gibst du das gute Gefühl, ich weiß genau, wie sie sich fühlen. Weil ich rede nicht von oben, übrigens auch da wieder parallele Medien, die von oben über Menschen reden. Das haben wir alles verstanden. Es braucht dieses echte, authentische, wir reden mit euch und nicht über euch. Und dann entsteht, glaube ich, ein wieder gesehen werden. Wie viele Menschen da draußen haben das Gefühl, sie werden nicht mehr gesehen? Und du erlebst es in deinem Sport konkret auf einer deutschen Meisterschaft. Im Sinne von, was zu wenig gesehen wird, wird halt schlechter bezahlt. Und da müssen wir ran und dafür bin ich hier.
Das freut mich enorm, wirklich riesig. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass Sport erst dann, also um auf das, warum jetzt auch nicht so viel hingeschaut wird, vielleicht die Zuschauerzahlen nicht so groß sind. Also heute Morgen erstmal Grade 1, 2 und 3 startet hier in einer Prüfung, weil nicht für jedes Grade eine einzelne Prüfung angeboten wird, sondern wir Para-Dressurreiterinnen und Dressurreiter haben einmal einen deutschen Meister in Grade 1, 2 und 3, einmal in Grade 4 und 5. Das heißt, es wird zwei deutsche Meisterinnen oder Meister geben. Was ja erstmal, ja, das ist jetzt, sage ich mal, noch nicht die allertollste Lösung. Aber auf der anderen Seite, wenn in Grade 1 nur drei Starter sind, dann ist es natürlich auch irgendwo witzlos. Von daher, da verstehe ich das Prüfungskonzept total und stehe da auch wirklich voll hinter. Und auf der anderen Seite, ich finde, Sport wird dann interessant, wenn man ihn versteht. Mhm. Und heute Morgen erstmal Grade 1, 2 und 3. Diese Prüfung haben um 8 Uhr, meine ich, angefangen. Oder um 9, jetzt bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Aber trotzdem, es war hier total leer, wir hatten kaum Zuschauer. Natürlich ist das dann auch praktisch, so eine Prüfung, wo man jetzt eh nicht mit dem großen Zulauf rechnet, so früh an den Morgen zu legen, verstehe ich auch. Aber auf der anderen Seite, vielleicht ist es auch mutig, so eine Prüfung mal genau zu Sturm- und Drangzeit zu legen und dann irgendwie, ja, ich habe auch wirklich keine Lösung, wo ich glaube, da kann man jetzt die ganze Geschichte mit verändern. Aber mein Ansatz ist, immer wieder auch proaktiv diesen Sport zu erklären, die verschiedenen Grades, Eindrücke zu geben, vielleicht dann wirklich auch mal genauer bei den einzelnen Sportlern hinzuschauen, weil diese Geschichten, die dahinter stehen, bei jedem sind so individuell und so spannend, warum der Einzelne zum Parasport gekommen ist. Und dann, ja, wenn man Sport versteht, dann wird er spannend. Und vielleicht ist das Geheimrezept vom Fußball, weil, also das finde ich nicht so schwer. Und ich muss zugeben, diese 5 Grades, so ja, dazu verstehen, welcher, was für ein Handicap und warum die Startklasse und so, das ist natürlich kompliziert. Ja. Und da muss man schon auch Interesse haben, sich da einmal so mit zu beschäftigen. Aber ich glaube, dann kann auch so ein Grade 1, wo wirklich nur Schritt geritten wird, was heißt nur, wenn man dann mal hinguckt, wie kompliziert diese Aufgaben sind, wahnsinnig spannend sein.
Es geht alles übers Verstehen, übers Nachfragen, übers drüber reden und über das gezeigt werden. Und insofern danke ich dir einfach auch mal für die Möglichkeit. Ich habe so viel jetzt schon mitgenommen, dass ich verstehe viel mehr durch die wenigen Gespräche, die aber mit dir gleich immer so ein Aha-Erlebnis haben, dass ich natürlich für das, wofür ich zuständig bin, auch mehr Input geben kann und nochmal darauf hinweisen kann, schaut euch das Training an, geht in die Stelle, weil darüber entstehen eben diese besonderen Geschichten, die echt sind, die von Menschen gemacht werden, die in einer besonderen Form eben einen Sport zeigen. Und da bin ich sehr sicher, dass wir viel mehr Menschen auch in unseren Titeln über all unsere alle Kanäle bei Funke erreichen, die sich vorher möglicherweise nie für diesen Sport richtig interessiert haben. Und insofern finde ich, ist es auch irgendwie eine wunderbare Fügung vom Schicksal, dass wir beiden uns kennengelernt haben.
Darüber freue ich mich auch wirklich sehr. Und ich glaube, deinen tollen Worten kann ich jetzt nur ergänzen. Und stellt Fragen. Fragt einfach. Ich glaube, das ist wirklich was, was ich an alle Zuhörer gerne noch mit auf den Weg geben möchte. Und ja, damit an dieser Stelle, liebe Julia, tausend Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ich danke dir, Jonna, und wünsche dir ganz viel Glück für die Meisterschaft. Morgen und Sonntag seid ihr nochmal dran.
Samstagmorgen,
genau. Also ich drücke die Daumen. Danke dir sehr.
Dankeschön. Und hattet ihr über das Thema vorher schon mal nachgedacht? Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt. Ihr könnt euch die ganze Folge auch als Videopodcast auf YouTube anschauen. Und wenn ihr mehr Eindrücke über den Parasport bekommen möchtet, dann schaut doch mal auf meinem Instagram-Kanal jana.regenbrecht vorbei.